Hallo und herzlich willkommen zur Innsbrucker Gender Lecture. Die Innsbrucker Gender Lectures sind eine Veranstaltungsreihe des CGI, Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung, an der Universität Innsbruck. Die Lectures ermöglichen es, sich über theoretische Grundlagen der Geschlechterforschung auszutauschen, sowie brisante Themen in den Blick zu nehmen und diese unter geschlechterkritischer Perspektive zu diskutieren. Die ausgestrahlten Vorträge können in der Radiothek der Freien Radios Österreich nachgehört werden unter freie-radios.online. Wir wünschen viel Vergnügen beim folgenden Vortrag.
Ja, herzlich willkommen zur 89. Innsbrucker Gender Lecture mit Simon Strick zum Thema Begriffs- und andere Schäden, Vorschläge zur Faschisierung. Mein Name ist Marion Neser-Later vom Institut für Geschichtswissenschaften und empirische Kulturwissenschaft und ich habe die Freude, den heutigen Abend moderieren zu dürfen. Dieser Vortrag ist Teil der Ringvorlesung Politische Kipppunkte, feministische Perspektiven auf gegenwärtige Autorisierungs- und Faschisierungsprozesse und er leitet gleichzeitig eben die Gender Lectures zum Thema Die Faschisierung der Gegenwart, Zeitdiagnosen aus den Gender Studies ein. Und in diesem Semester setzen wir uns mit der Frage auseinander, wie die aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen analytisch zu fassen sind. Das heißt, handelt es sich um eine neue Form des Faschismus oder um eine Faschisierung von Politik, Gesellschaft und Alltag? Wie viel Demokratie trägt die liberale Demokratie noch in sich und welche Rollen spielen Geschlechter und sexuelle Politiken in diesen aktuellen Transformationsprozessen? Ganz kurz zum Ablauf. Der heutige Vortrag von Simon Strick wird gefolgt von einem Kommentar von Marika Gebhardt vom Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck. Und danach werden wir Gelegenheit für Fragen und eine Diskussion haben. Die Diskussion sollte natürlich sachlich erfolgen. Wenn das nicht der Fall ist, dann machen wir von unserem Hausrecht auch Gebrauch. Ja, jetzt noch eine organisatorische Hinweise. Der Vortrag und der Kommentar werden für Radio Freirad aufgezeichnet und können dort am Freitag, den 21. November um 14 Uhr nachgehört werden. Die Aufnahme wird nach der Radioausstrahlung auch als Podcast online gestellt auf Spotify unter Innsbrucker Gender Lectures zu finden oder auf der CGI Homepage. Die Diskussion wird nicht aufgezeichnet. Zunächst möchte ich Ihnen den Vortragenden und die Kommentatorin vorstellen. Simon Strick studierte Amerikanistik, Kunstgeschichte und Philosophie in Berlin und Köln. Er war Stipendiat im Graduiertenkolleg Geschlecht als Wissenskategorie von Christina von Braun und seine Dissertation American Dolorologies, Pain, Sentimentally, Biopolitics erschien 2014 bei SUNY Press. Simon Strick hatte Positionen an der FU Berlin, an der Universität Paderborn und an der University of Virginia und an der Uni Hamburg inne, wo er die Professur für Soziologie von Christine Henschel vertrat. Mit Susanne Neuenfeld und Werner Türk gründete er 2009 das Berliner Performance-Kollektiv Panzerkreuzer Rotkäppchen. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Gender- und Rassismustheorien, populäre Kulturen, Effekt-Studies, Medien- und Kulturanalyse und er beschäftigt sich schon lange mit dem Zusammenhang digitaler Kulturen und Faschisierungsprozesse. Sein 2021 erschienenes Buch Rechte Gefühle, Affekte und Strategien des digitalen Faschismus wurde mit dem Hans Bausch Medienpreis ausgezeichnet. Auch im gerade abgeschlossenen Projekt Digital Blackface, rassisierte Affektmuster des Digitalen an der Uni Potsdam, hat sich Simon Strick mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und im Frühjahr 26 wird sein Buch Faschisierung, Fluchtlinie des Digitalen bei Suhrkamp erscheinen. Ja, jetzt zur Kommentatorin. Mareike Gebhardt ist Universitätsassistentin hier am CGI. Sie hat Politikwissenschaft, Soziologie, Philosophie und Anglistik an den Universitäten Trier, Würzburg und Regensburg studiert. 2014 promovierte sie in Regensburg im Fach Politikwissenschaft zum Thema politisches Handeln in der postmodernen Konstellation. Kritische Demokratietheorie nach Hannah Arendt und Jürgen Habermas. Nach mehreren Stationen als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Postdoc folgte dann 2023 ihre Habilitation im Fach Politikwissenschaft in Marburg. Sie leitet ein Projekt in der Forschungsgruppe CIVDEM, zivile Seenotrettung als Kristallisationspunkt des Streits um Demokratie. Und zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen feministische Politikwissenschaft und Geschlechterforschung, postkoloniale Studien, kritische Flucht- und Grenzregimeforschung und Macht und Ungleichheit. Ja, und nun freue ich mich sehr auf Ihren Vortrag, Herr Strick. Also, the floor is yours.
Liebe Marion Lesanata, ganz vielen Dank für die nette Vorstellung, ganz vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich sehr, hier zu sein, auch wenn es wirklich auf den letzten Drücker jetzt noch geklappt hat. Ich entschuldige mich für die technischen Unannehmlichkeiten. Was ich heute vorstellen möchte, ist so ein bisschen das, was ich immer mache und ein bisschen das, was ich eigentlich noch nie gemacht habe. Sie finden mich in einem Moment, wo ich so ein bisschen konfus bin, das kommt öfter vor, aber ich habe jetzt gerade gestern das Manuskript zum nächsten Buch, Faschisierung, weggeschickt und das heißt sozusagen, ich bin vortragstechnisch zwischen dem alten Vortrag über rechte Gefühle und digitale Bildwelten der neuen Rechten und angelagerten Phänomenen und sozusagen im Kopf schon beim neuen Vortrag, den ich aber noch nicht habe. Und deswegen habe ich versucht, so ein bisschen für Sie was zusammen zu Frankensteinen aus verschiedenen Sachen. Und das Ganze folgt ein bisschen meiner Methode. Ich versuche, mit Bildern zu überschwemmen. Das ist relativ wichtig, können wir vielleicht nachher darüber diskutieren, warum das so ist. Also ich werde nicht jedes Bild erläutern wahrscheinlich. Wir sehen einfach, wie weit wir kommen. Ich spreche eine Triggerwarnung aus für die Sachen, die vorkommen. Was bei der Beschäftigung mit Rechtsextremen oder wie man es auch nennen will, Bildwelten im Netz sozusagen normal ist und auch normal geworden ist. Gut, ich bin ja hier doppelt gefeatured quasi, wenn ich das richtig verstanden habe und möchte mich deswegen auch doppelt bedanken für die Einladung. Einerseits geht es ja hier um die Gender-Lectures und auf der anderen Seite um die Vorlesungsreihe politische Kipppunkte. Das Zusammentreffen von Gender und politischen Kipppunkten ist natürlich kein Zufall. Und ich versuche auch auf beides einzugehen, weil es ja intrinsisch zusammenhängt, wie Sie wahrscheinlich alle wissen. Gleich zu Anfang aber, und das ist vielleicht auch die wesentliche Absicht heute, möchte ich ein bisschen verunsichern und das versucht der Vortrag auch zu machen als einen Vorschlag. So, das funktioniert schon mal gut. Dass Rechtsruck und Anti-Gender-Politik, Sexismus und Queerfeindlichkeit und so weiter zusammengehen, wird niemandem von Ihnen besonders neu sein. Es wird seit Jahren oder eher schon seit Jahrzehnten von vielen Agenturen an der Uni und anderswo untersucht und erforscht. Und gleichzeitig wird es von vielen sehr prominenten und sehr offen agierenden Akteuren explizit betrieben. Und genau diese Kontinuität, nämlich dass es schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten so ist, macht es ein bisschen schwierig, von dem zu sprechen, was auch diese Vorlesungsreihe die sogenannten Kipppunkte nennt. Denn Kipppunkte sind Points of No Return, also das Übertreten einer Schwelle, die zum Beispiel zwischen Demokratie und ihren anderen Formen verlaufen soll. Also der Wechsel von einer Gesellschaft in einen anderen Zustand, was wir dann immer mit verschiedenen Sachen benennen, zum Beispiel Faschismus und dann sagt man nie wieder, um eben diesen Kipppunkt in das andere System, in den anderen Zustand zu verhindern. Ist so ein bisschen wie beim Klimawandel, wo man die ganze Zeit an bestimmten Punkten einen Wechsel festmachen will, daran eine momentane Diagnose, jetzt geht es nicht mehr weiter oder jetzt geht es nicht mehr zurück, festmachen will und einen Fixpunkt haben will. Und dabei vergisst man aus meiner Sicht sehr leicht den kontinuierlichen Prozess des Klimawandels, der die ganze Zeit läuft, oder eben der Faschisierung, der die ganze Zeit läuft. Also das heißt, das beständige Kippen vergisst man über das Nachdenken über Kipppunkte. Und das Kippen ist vielleicht gar kein Kippen, sondern eine dauernde, zunehmende Schräglage. Und das ist so ein bisschen das Denkmodell, wie ich versuche, im Moment über Faschisierung nachzudenken. Wenn zum Beispiel die Zustimmung zu der Aussage, Zitat, Transsexuelle stellen zu viele Forderungen, ganz rechts, bei 2/3 der deutschen Bevölkerung liegen soll,
wie zum Beispiel die Leipziger Autoritarismusstudie letztes Jahr festgestellt hat, dann kann man aus meiner Sicht sehr schlecht von extremistischen Tendenzen sprechen, die sich dann einem bestimmten Kipppunkt annähern. Die Studie assoziiert dieses Frage-Item übrigens mit Sexismus, mit Homophobie und auch mit Antisemitismus, weil Feminismus, Queerness oder Trans im rechtsextremen Diskurs und auch in anderen Diskursen oft mit dem sogenannten jüdischen Einfluss verbunden werden. Bei 68% spricht man aus meiner Sicht besser von einem Allgemeingut der Transfeindlichkeit. Sie ist Mehrheitskultur, sie ist beliebtes Genre der Selbstmitteilung im Netz und anderswo oder sie ist auch ein Genre der Kritik. Es ist zum Beispiel ein Witz, transfeindlich zu sein für die Croissant-Werbung von Bäcker Lutze, die Sie hier sehen. Und gleichzeitig ist Transfeindlichkeit ein Sprachspiel, mit dem Donald Trump seine Executive Order vom Januar diesen Jahres vollschreibt und damit sehr konkret die Lebensmöglichkeiten von Transpersonen in den USA verschlechtert bzw. verunmöglicht. Beide Maßnahmen, also sowohl mit nur zwei Geschlechtern seine Croissants bewerben, als auch eine Executive Order zu Biological Genders zu machen, beides ist möglich, ohne dass es tatsächlich eine konkrete Forderung gibt durch Transpersonen, von denen sich dann 68% bedroht fühlen könnten. Oder geschweige denn, dass es zu viele Forderungen gäbe von Transpersonen, außer natürlich geschlechtliche Anerkennung in der Gesellschaft. Und das ist ein wichtiger Punkt, den ich ein bisschen festhalten möchte. Zu viele Forderungen durch zum Beispiel partikulare Gruppen, durch Minderheiten, sind im Wesentlichen eine fiktionale Bedrohung. Die Historikerin Dagmar Herzog in ihrem neuen Buch Der faschistische Körper spricht daher nicht von einem Backlash, von Backlash-Politiken, sondern von einem sogenannten Frontlash. Das heißt, reaktionäre Politik geschieht ohne Anlass, ohne konkretes Phänomen. Ein Backlash passiert, ohne dass notwendig irgendetwas passiert ist, was diesen Backlash provozieren würde. Es gibt also mit anderen Worten aus meiner Sicht ein Allgemeingut der Transfeindlichkeit, inklusive der rechtsextremen Untertexte, die zum Beispiel die Forschung untersucht. Und dieses Allgemeingut lässt sich völlig verschieden mobilisieren und äußern. Zum Beispiel als Witz in der Croissant-Werbung auf Twitter, als Werbung selber, als Fantasie von zu vielen Forderungen. Zum Beispiel kommt es in Amlinger und Nachtweis neuem Buch vor, die sozusagen die Bedrohung von zu vielen Minderheitenforderungen. Oder es lässt sich als Gesetzesmaßnahme gegen diese phantasmatischen Forderungen artikulieren durch Donald Trump. Oder es lässt sich auch als so nebenbei populistische Aussage formulieren, wie Friedrich Merz, der deutsche Bundeskanzler, das im April gemacht hat, als er gesagt hat, der Bundestag sei kein Zirkuszelt und er wollte damit gegen zu viele Regenbogenfahnen auf dem Bundestag, die eh nur zweimal am Jahr wehen, dagegen vorgehen, sozusagen. Das ist eine reaktionäre Politik ohne besonderen Anlass. Die braucht keinen Anlass, um quasi einen Backlash zu organisieren. Frontlash. Wenn Ausgrenzung und Abwertung die Mehrheit ist, beziehungsweise auch ein Regierungserlass ist, dann ist das aus meiner Sicht schlecht beschrieben als Kipppunkt, sondern es ist schlecht zu beschreiben als Mainstream. Eine Mehrheit ist transfeindlich und damit anschlussfähig an das, was man dann in diesem Sinne nur noch vorläufig rechtsextreme oder autoritäre Einstellungen nennen kann. Ganz kurz, wenn man hier nochmal dran denkt, 68,4% rechtsextreme Einstellungen bedeuten letztendlich keinen Extremismus mehr, sondern eine neue Art von Mitte. Der Begriff Rechtsextremismus oder auch Faschismus auf eine andere Weise werden damit auf eine sehr wesentliche Weise, und das ist der Titel des Vortrags, beschädigt. Es gibt Übergänge, es gibt keine klaren Grenzen, sondern Übergänge zwischen dem, was Bäcker Lutze macht, zwischen dem, was Trump macht oder dieser neurechten Aktion Stolzmonat, die Sie hier sehen, die letztes und vorletztes Jahr gelaufen ist, wo sozusagen mit Deutschlandfarben Trans- und Queerfarben imitiert werden sollten. Oder auch die Grenzen zu Hate-Memes, wie Sie ganz links sehen, die aus einem rechtsextremen Kontext kommen. Die Übergänge zwischen diesen verschiedenen Artikulationen einer Mainstream-Trans-Queer-Feindlichkeit sind fließend. Eine solche hegemoniale Vermischung von reaktionären Formen, von transfeindlichen Formen und das zu diagnostizieren, ist nicht ganz neu natürlich. Weil eben Ressentimentpolitik und, was Dagmar Herzog Frontlash nennt, seit sehr geraumer Zeit mehrheitsfähig sind, beziehungsweise als eine Mehrheit und im Mainstream auftreten, sind in den letzten Jahren vor allen Dingen paradoxe Formulierungen für die gegenwärtige Situation vorgeschlagen worden. Sie kennen wahrscheinlich die meisten, eine ganze Reihe von Buchtiteln beschreiben eigentlich Extremlagen, die aber gleichzeitig irgendwie normal sein sollen. Ich nenne nur ganz kurz das neue Buch Demokratischer Faschismus von Amlinger und Nachtwey, davor Libertärer Autoritarismus von denselben, Natascha Strobels Radikalisierter Konservatismus oder auch die sogenannte rechte Mitte, wie die Leipziger Autoritarismusstudien immer betitelt werden. Diese Begriffspaare, demokratischer Faschismus, libertärer Autoritarismus und so weiter, sind widersprüchliche Titel, die eine bestimmte Situation beschreiben wollen, aber diese nur in einem Paradox fassen können. Was rechts ist, kann natürlich nicht Mitte sein, und wenn die Mitte rechts ist, dann ist sie keine richtige Mitte. Konservative sind nicht radikal, radikaler Konservatismus, und Radikalität ist eigentlich keine konservative Sache. Autoritäre sind keine Libertären und so weiter. Wenn die Situation, die wir gerade haben, nur in widersprüchlichen Begriffskombinationen zu fassen ist, dann kann man daraus schließen oder schließe ich daraus, dass die verwendeten Begriffe irgendwie unzureichend oder auch beschädigt sind. Demokratisch und Faschismus bezeichnen letztendlich gegenläufige Gesellschaftszustände, und wenn sie gleichzeitig gelten sollen, demokratischer Faschismus, dann sind beide Begriffe irgendwie beschädigt. Ihre Differenz, nämlich Demokratie und Faschismus, sind wesenhaft unterschieden, hat in dem Moment keine Unterscheidungskraft mehr, und die Differenz geht damit verloren. Die gegenläufigen Begriffe, also Demokratie und Faschismus, fangen das Spezifische, was sie beschreiben sollen, nicht mehr ein. Nämlich das Spezifische, zum Beispiel Gleichzeitigkeit, Synergien oder das, was ich Anverwandlungen nennen würde. Anverwandlungen zwischen Demokratie und Faschismus bis hinein in die Bildsprachen und in die angeschlossenen Vorstellungswelten von dem, was die entsprechende Politik oder die Welt sein soll. Die innere Spannung dieser Begriffe wird fragwürdig, weil die entscheidende Differenz zum Beispiel zwischen Demokratie und Faschismus, zwischen libertär und autoritär gar nicht mehr besteht, und stattdessen gibt es, und das ist ein Begriff, mit dem ich gerade viel arbeite, Gleichklänge zwischen völlig verschiedenen Akteuren oder vorher unterschiedenen Akteuren. Um also diese paradoxen Formulierungen zu vermeiden, spreche ich heute daher, wie viele andere auch, mittlerweile über Faschisierung, und das ist auch der Begriffsvorschlag, den ich heute mache. Faschisierung ist aus meiner Sicht ein Prozess, der alle möglichen gesellschaftlichen Akteure zu eskalierenden Aussagen und oder Maßnahmen motiviert, zum Beispiel zum abwertenden oder auch zum exterminatorischen, das heißt zum auslöschenden Sprechen, wie der Philosoph Pierre Saoui das kürzlich in einem Text argumentiert hat, On Fascization heißt er. Der Politikwissenschaftler Mario Candeias hat den Begriff, der schon in den 1930er Jahren auftaucht, vorgeschlagen, um zu einer besseren Beschreibung einer andauernden Dynamik zu gelangen. Er verwirft in seinem Buch Monster verstehen die gängigen Begriffe aus dem Diskursfeld Extremismus, Demokratie, Kipppunkte, Populismus und so weiter. Ich zitiere. Die Begriffe radikale Rechte, Rechtsextremismus, Populismus, Autoritarismus und Menschenfeindlichkeit sind ungenau. Denn längst geht es nicht mehr nur um die radikale Rechte und ihre populistischen Methoden, sondern um eine Tendenz, die die gesamte Gesellschaft nach rechts bewegt, Menschenfeindlichkeit und Kritik an Demokratie und Parlamentarismus verallgemeinert. Und das ist der wesentliche Begriff. Es geht um die Benennung dieses qualitativen Sprungs, einen Prozess der Faschisierung nennt er das. Wenn man den Prozess Faschisierung beschreiben will, in der normalen Begrifflichkeit des demokratischen Antifaschismus könnte man es nennen, dann ist man relativ entschieden im Nachteil. Nämlich mit der alten Nomenklatur misst man die rechtsextremen Einstellungen, wie es die Studien tun, man korrigiert die Desinformation, wie es der Faktencheck in den Medien tun soll, oder man benennt die Akteure und Netzwerke, das macht die Beobachtungsforschung, Extremismusforschung, und ich habe das auch gemacht letzten Endes. Man wird mit dieser Arbeit ein bisschen, und das ist eine Erfahrung, die ich selber in den letzten 5 Jahren gemacht habe, zum Ordnungsamt der Demokratie. Das heißt, man arbeitet mit veralteten Deliktkatalogen und man versucht, Strafzettel auszustellen. Das hier ist Hate Speech, dieser aktuell ist rechtsextrem und so weiter. Man soll also fixieren, die Faschisierung, nämlich das, was sich die ganze Zeit wandelt, verallgemeinert, was wächst und sich ausbreitet. Man soll also mit anderen Worten anhalten, fixieren, auf Fixpunkte reduzieren, was wesentlich in Bewegung ist und was im Prozesshaften seinen eigentlichen Kern hat. Und damit komme ich zu dem, worüber ich eigentlich arbeite und was diese Begriffswechsel eigentlich für mich schon sehr lange erfordert. Und sozusagen, das ist Teil einer längeren Überlegung, mit der ich schon seit Jahren eigentlich rumgehe. Und das sind nämlich, also mein eigentlicher Gegenstand sind digitale Bewegungen und Bildmuster, Online-Kommunikation, die sich aus meiner Sicht, wie Candeias sagt, entschieden in den letzten 10 bis 15 Jahren verallgemeinert haben. Und die, wie ich meine, Kennzeichen und Motor für den gegenwärtigen Prozess einer kulturellen Faschisierung sind, die mich interessiert als Kulturwissenschaftler. Wir haben es schon bei Becker-Lutze gesehen, wie Zweigeschlechtlichkeit zu einer Kampf- oder Witzvokabel für die Croissant-Werbung wird. Und wir haben damit gesehen, was im Vordergrund steht. Eine transfeindliche Dynamik wird für einen Internetpost benutzt, der gleichzeitig aber auch irgendwie Hate Speech, der irgendwie auch ein Witz ist und irgendwie auch Werbung sein soll und dazwischen so oszilliert. Die Schriftstellerin Monika Rink hat am 7. März 2025 in ihrem Amerika-Blog, und damit komme ich jetzt so ein bisschen zu den amerikanischen Beispiel, in ihrem Amerika-Blog für die Zeitschrift Merkur festgehalten, was sie am meisten am Trumpschen Demokratieabriss zurzeit fasziniert. Und das ist eine wichtige Beobachtung, wie ich meine. Sie beschreibt nämlich, das Tempo, mit dem der Umbau vor sich geht, ist essentiell. Also die Geschwindigkeit des Ganzen ist essentiell. Dieser Umbau ist, wie Sie vielleicht wissen, gerade zum Bild geworden, weil Donald Trump literally sozusagen Teile des Weißen Hauses abreißen lässt. Also der Demokratieabriss bekommt ein Bild, was man in den Nachrichten sehen kann, und es wird Architektur quasi. Das Tempo und die Energie des Prozesses der Faschisierung und des Abrisses ist aber lange vor Donald Trumps Abrissarbeiten sichtbar gewesen, und es ist, möchte ich behaupten, eine Energie, die vor allen Dingen aus dem digitalen Raum kommt. Ein wesentlicher Aspekt des Trumpschen Regimes zurzeit und des Trumpschen Medienregimes gleichzeitig ist die aggressive Social-Media-Kommunikation, die der von Becker-Lutze nicht ganz unterschieden ist, also so ein bisschen wesensverwandt ist, nämlich Troll-Posts und Trigger-Posts vor allen Dingen. Die Social-Media-Kanäle des Department of Homeland Security, der Abschiebebehörde ICE oder auch des Weißen Hauses selbst posten seit Februar diesen Jahres vor allem Memes, wie Sie hier welche sehen. Und diese verpacken rassistische Botschaften, gleichzeitig politische Maßnahmen, Werbung für den Dienst bei der Abschiebepolizei zum Beispiel, normale Populärkultur wie Pokémon zum Beispiel und Witze zusammen in schnelle Internetposts, von denen es mehrere am Tag gibt, von der offiziellen Regierung. Es geht bei diesen Posts oft um Abschiebung, also die Bekämpfung dessen, was Trump in seinem Wahlkampf 2024 das sogenannte Occupied America, das besetzte Amerika, besetzt durch Migration genannt hat. Es geht also um eine Visualisierung von faschistischer Politik, nämlich von Massendeportationen, von denen Donald Trump 20 Millionen mindestens angekündigt hat. Was für mich entscheidend ist an dieser Kommunikation, ist auf der einen Seite die Schnelligkeit, mit der provoziert wird. Das heißt, jeden Tag kriegt man mehrere von diesen Memes geliefert. Die Verbreitung von irritierenden Bildern, die zum Beispiel Videoaufnahmen von tatsächlichen Abschiebungen zeigen und dann unterlegt sind mit der Musik von Pokémon. Das ist das Beispiel ganz rechts auf der Seite. Also die Abschiebung ist ein Meme und gleichzeitig ist das Meme irgendwie auch Teil der Abschiebung. Diese Posts und diese Bildpolitiken sind damit einerseits ein Theater der Grausamkeit, könnte man sagen. Oder auch das, was der identitäre Stratege oder Knallkopf Martin Sellner einmal strategische Provokationen genannt hat. Nämlich eine gezielte Diskursmanipulation, um das sogenannte Overton-Window zu verschieben und so weiter. Diese Posts sind aber gleichzeitig in die Witz-, Meme- und Bildformeln von Online-Kulturen eingebettet, die selber eine eigene Geschichte haben und eine eigene Dynamik entwickelt haben. Und sie sind in dieser sozusagen Online-Kultur bewandert. In großen Teilen wenden diese Posts, also Regierungsposts, die Bildformeln von Meme-Kulturen auf Trumpsche Politik an, beziehungsweise sie artikulieren Abschiebungen und andere Trumpsche Politikmaßnahmen als Memes und in Meme sozusagen Kanons. Also das sind klassische Topoi, die Sie alle auf Know Your Meme zum Beispiel finden. Ein Teil der Trumpschen Politik ist also und war eigentlich schon immer seit 2016 der sogenannte Meme War, eine mimetische Kriegsführung um Aufmerksamkeit und viele andere Sachen, nur jetzt sozusagen vorher informell im Netz organisiert, jetzt offizielle Regierungspolitik und Regierungskommunikation mit vielen verschiedenen Leuten. Das ist übrigens ein Grund, warum ich ganz wesentlich Faschisierung im Moment als eine Aufgabe zu beschreiben versuche, die eine Historisierung vor allen Dingen nicht nur durch neurechte Ideologietraditionen oder politische Verschiebungen oder Wählergruppen, sondern vor allen Dingen als Geschichten des Digitalen verstehe. Also das heißt, man muss im Moment, wenn man die partialfaschistische Kommunikation von Trump und Regierung verstehen will, muss man wissen, was dieses My Body is a Machine Meme ist und wo das herkommt und welche Tropen das aufruft sozusagen. Die Geschichte dieser Bilder ist auf der einen Seite eine von faschistischen Politiken, von Segregation und so weiter, und auf der anderen Seite eine Online-Bildgeschichte, die man auch erzählen kann und die ihre eigenen Dynamiken mitbringt. Meine Situation ist gerade so, dass meine Forschung zu verschiedenen Imageboards, wie zum Beispiel 4chan oder 9gag, die ich vor 10 Jahren gemacht habe, kommt mir im Moment von offiziellen Regierungskanälen der USA wieder entgegen. Und sozusagen die AfD und verschiedene deutsche Akteure machen ungefähr dasselbe, versuchen sich anzugleichen an diese Sachen. Also was vor 10 Jahren Meme war, ist jetzt Regierungspolitik. Der ehemalige Social-Media-Koordinator des Weißen Hauses, Billy McLaughlin, hat beschrieben, wie diese Kommunikationsstrategie, diese mimetische Kriegsführung und das Fluten der Öffentlichkeiten mit diesen Bildern gemeint ist. Er sagte zu Fox News im August diesen Jahres, Zitat, "We did not build a cautious government-style account. We built a fast, culturally fluent content machine that is designed to cut through the noise and win online. Digital was not a sideshow, it was a frontline tool for shaping narratives, building momentum and applying pressure." Und Sie haben vielleicht alle diesen Poop-Trump gesehen, der anlässlich der No-Kings-Proteste gepostet wurde, also ein KI-Video, wo Trump in einem Düsenjet sitzt und sozusagen auf die Proteste scheißt. Ich fand das sehr aussagekräftig über sozusagen, was macht man, wenn man versucht, rechtsextreme Bilder im Netz zu katalogisieren und aufzufinden. Man trifft einen amerikanischen Präsidenten, der sozusagen drauf scheißt. Und es ist so ein bisschen irgendwie, was man so macht als aufklärende Person, irgendwie merkt man halt, dass das Objekt, worüber man aufkleben will, hat erstens mehr Macht und interessiert sich zweitens überhaupt nicht dafür. Und alle finden das lustig. Also es gab fast keine Tageszeitung, die das Ganze nicht erwähnt und damit amplifiziert hat. Diese Bildpolitik eines Regimes hat mehrere Effekte und Konsequenzen, über die ich sprechen möchte. Der erste Effekt, als jemand, der versucht, Hate Speech oder rechtsextreme Codes im Internet zu erforschen, kommt man eigentlich an kein Ende. Jeden Tag posten Regierungen oder auch die Alt-Right-Trolle und so weiter selbst diese Dinge ins Netz. Jedes Mal entsteht ein Shitstorm und gleichzeitig eine Medienöffentlichkeit. Die Abschiebung und der Rassismus selbst geraten aus dem Blick, weil die Abschiebung jetzt sozusagen ein lustiges Meme ist. Mit rechtsextremen Narrativen, wie man es eigentlich nennt, ist ein Pokémon-Deportationsvideo nicht gut beschrieben und es ist ihm auch nicht besonders gut beizukommen. Der erste Effekt von diesen Bildpolitiken, die halt mittlerweile operationalisiert, weaponized sind und über eine große, einfach technische Infrastruktur in der amerikanischen Regierung verfügen. Der erste Effekt ist, als analysierende Person wird man überfordert und die eigene Aufmerksamkeit, wie die auch aller Menschen, die an digitale Kanäle angeschlossen sind, die Aufmerksamkeit ist überlastet. Man kommt nicht mehr hinterher. Und das ist ein, glaube ich, großes Problem der noch erkennungsdienstlich arbeitenden Rechtsextremismusforschung, die ja Sachen erkennen will, Symbole erkennen will und so weiter. Im Moment kommt man sozusagen durch die Multiplikation, durch die Verallgemeinerung und durch die Mächtigkeit der Kanäle, die rechte Kommunikation machen, gar nicht mehr hinterher. Also man müsste sozusagen den halben Raum erkennungsdienstlich feststellen. Überlastung. Der zweite Effekt an diesen Bildpolitiken ist, die Bilder fiktionalisieren die Gewalt eines Regimes. Sie fiktionalisieren den autoritären und faschistischen Umbau und sie entsprechen damit dem, was ich schon am Anfang über den Frontlash gesagt habe. Der Frontlash baut wesentlich auf fiktionalen Sachverhalten auf, wie zum Beispiel zu vielen Forderungen, auf die nicht nur dann mit konkreter, also nicht fiktionaler Politik geantwortet wird, sondern gleichzeitig wird diese Politik ihrerseits noch in den Formen der Popkultur, der Idealisierung und Fiktion kommuniziert. Und das ist der zweite Effekt von diesen Bildpolitiken, ist eine Eskalation des Fiktiven und sozusagen einer Fiktionalisierung der Politik und gleichzeitig der Realitäten, die sie schafft oder zerstört und so weiter. Alle diese offiziellen Bilder, hier sehen Sie jetzt Elon Musk und eine französische Steinhauergruppe, die zu Ehren von Elon Musk diese Skulptur gemacht hat. Ich denke trotzdem, es ist KI, ich weiß es nicht genau. Alle diese offiziellen Bilder neigen zur Überhöhung, zur Fiktionalisierung, zur Übersteigerung und sie machen damit etwas, was sehr viele Bilder und Akteure im digitalen Raum sowieso machen. Sie übertreiben, um Aufmerksamkeit zu erhalten, sie stellen Sachverhalte her, die es so nicht gibt und sie idealisieren Bildformen und sie schließen Bildformen miteinander kurz, vor allen Dingen hier zum Beispiel der Film Gladiator mit Elon Musk per KI zusammengeschaltet als so eine Art Time-Travel-Effekt. Der Zirkuszelt-Kommentar von Friedrich Merz war übrigens nichts anderes, eine Zusammenführung von zwei Bildwelten, Zirkus und Clowns hier und Reichstag dort. Diese Bilder produzieren mit anderen Worten das, was Theodor Adorno in seiner Vorlesung zum neuen Rechtsradikalismus 1957 das Moment des Angetreten nannte. Und das ist eine sehr interessante Stelle. Weil der Faschismus, sagt Adorno, eine Logik der Eskalation wesentlich fiktionaler Ordnungen ist, zum Beispiel der Ordnung der Rassen, deswegen ist er auch eine Bewegung des Aufdrehens und des Abdrehens, eine Einladung zum Ausschmücken, zum Fabulieren und zum Phantasma. Die Ordnungen, die der Faschismus eskalieren will, die er aufstellen will, sind wesentlich phantasmatisch und deswegen muss sozusagen die ganze Zeit fantasiert werden, wie das denn aussehen könnte und man übertreibt. Adorno sagt in seiner Vorlesung, dass der Faschismus in gewisser Weise also immer stranger than fiction war und es ist eines seiner Kennzeichen. Er sagte damals, der neue Nationalismus oder Rechtsradikalismus hat etwas Fiktives. Es glaubt eigentlich niemand mehr so ganz dran. Dieses Moment ist angetreten, das sich selbst nicht ganz Glaubenden, das hat er übrigens schon in der Hitlerzeit gehabt. Und ich denke, weil man sich selbst nicht ganz glaubt, muss der Umbau unheimlich schnell gehen. Das ist das Tempo von Monika Rink. Es müssen immer krassere Bilder gefunden werden, die wesentlich in ihrer Krassheit aus dem Internet kommen. Und es müssen immer mehr Öffentlichkeiten überschwemmt werden, damit sozusagen der Strom des Phantasmas nicht abreißt. Mit Tempo muss also die Welt umgestaltet werden, es muss mehr abgeschoben werden, es müssen mehr Memes passieren und die Widerstände müssen zur Seite geräumt oder ausgewiesen oder einfach übertönt werden. Und das ist eigentlich das, was im Moment, glaube ich, der Fall ist in den meisten Öffentlichkeiten. Faschisierung ist deswegen wesentlich eine Bildpolitik, weil überall Bilder und Beglaubigungen entstehen müssen, dass die Politik stattfindet, dass die Abschiebungen stattfinden, dass sie notwendig sind, dass es weitergeht und dass diese Regierung eine hochfunktionale Abschiebemaschine ist. My body is a machine. Es entsteht aus meiner Sicht oder aus bildwissenschaftlicher Sicht eine Art Bildeskalation, die andere Akteure mitreißt und dabei Phantasmatisches normalisiert und zum Normalzustand macht. Diese Eskalation ist natürlich auch in gewisser Weise eine rechte Strategie der Trump-Regierung, aber genauso ist es, glaube ich, eine Kraft der Eskalation, die in der digitalen Zirkulation von Bildern selber sich äußert und inhärent ist und sozusagen eigentlich eine digitale Logik von dem ist, was wir immer verkürzend als Online-Radikalisierung beschreiben. Also es gibt so eine Art Bildersog. Dieses Bild vom 1. Januar 2025 ist ein Beispiel dafür und es war für mich das erste Bild des Jahres 2025. Ein Trump- und Musk-Fanatiker, also ein Fan von Trump und Musk, hatte einen Tesla Cybertruck gemietet. Er fuhr damit nach Las Vegas und sprengte sich und das Auto vor dem dortigen Trump-Hotel in die Luft. Auf seinem Handy war eine Protestbotschaft notiert. We must move on from the culture of weakness and self-enrichment perpetuated by our senior political and military leaders. This was not a terrorist attack, it was a wake-up call. Americans only pay attention to spectacles and violence. My actions should end the sickness and a new chapter of health for our people. Rally around the Trump, Musk, Kennedy and ride this wave to the highest hegemony for all Americans. Dieser Mensch wollte also ein Spektakel veranstalten, wie er selber sagt, und wollte damit ride this wave to the highest hegemony. Die Welle also nicht nur bis zur Herrschaft reiten, also bis Trump sozusagen Präsident ist, sondern noch weiter bis zu dem, was er höchste Hegemonie nennt. Es ist ein Bild und eine Terroraktion in gewisser Weise, in der sich die verschiedenen Zeichen des derzeitigen US-Tech-Regimes, also Elon Musk und Trump, quasi schon selber zerstören und dabei eine Art Bildmärtyrer produzieren. Also das Ganze ist ein Bildersturm. Die beiden wichtigsten Insignien, der Cybertruck und das Trump-Hotel, werden zusammengeführt in eine Explosion. Und dabei entsteht so eine Art Bildmärtyrer. Das ist ganz witzig, weil zu dem Zeitpunkt hat Trump ja bereits gewonnen. Und er ist schon gewählt und Elon Musk ist zu dem Zeitpunkt schon der reichste Mann der Welt. Aber, wie Adorno sagt, man glaubt sich selber noch nicht ganz. Die Insignien von Musk und Trump müssen sich irgendwie gegenseitig begegnen, sie müssen sich auffressen, sie müssen explodieren, weil die Bilder und die Zeichen mehr Tempo verlangen, als die Realität letztendlich aufbringen kann. Also man ist zwar für Trump, man ist froh, dass er gewählt ist, aber man kann nicht warten, bis er dann tatsächlich Präsident ist. Es muss eine Überzeichnung, eine Eskalation stattfinden. Und das ist sozusagen reguläre Bildpolitik des Digitalen. Die Fiktion der Highest Hegemony, also der irgendwie höchsten Ordnung, die noch über der politischen Ordnung steht, weil da sozusagen geht die faschistische Fantasie hin. Sie treibt an zum Spektakel, zum Zeichen Overkill, damit letztendlich alle hinsehen müssen, damit es ein Spectacle ist. Pay attention. Der Feind, also die Sickness, wie der Attentäter oder ein Terrorist oder Märtyrer sagt, ist unfassbar dämonisch, also unfassbar böse. Peter Thiel spricht im Moment sehr viel über den Antichrist zum Beispiel. Und daher muss die eigene Hegemonie, die eigene Herrschaft immer die höchstmögliche sein, die Rettung. Und dann kommt es zu solchen Sachen, wie ich jetzt hier gefunden habe. Auf der einen Seite, das ist eine KI-Montage von Rothschild, der Rothschild-Family, also sozusagen das ultimative Böse, antisemitisch gezeichnet. Auf der anderen Seite ist eine 2015er Fantasie über, was Donald Trump sein wird, von einem Warhammer-Imageboard geklaut, also sozusagen der God Emperor Trump. Das kommt aus der Fantasy-Rollenspiel-Ecke. Und sozusagen das war schon immer die politische Fantasie, die sich für bestimmte Gruppen oder Kreise oder Bubbles angeschlossen hat. Also nicht nur Präsident, nicht nur Supreme Leader, sondern Highest Hegemony und God Emperor of the US. Also der Feind ist unfassbar dämonisch und daher muss die eigene Hegemonie die höchste mögliche sein, die Rettung von allem, von Welt und so weiter. Aus dieser Logik der Übertreibung und Logik der Eskalation entsteht ein Bildsog, weil letztendlich kein Bild reichen kann. Und dieser Bildsog ist eine Art von Energiequelle, die ich wichtig finde. Beim Ausleben dieses Zwangs zur Fiktion, bei immer zu spät kommender Realität, also Donald Trump ist schon gewählt, aber sozusagen es ist noch immer nicht da. Also bei Feindabwehr, bei Weltumbau und bei Abriss nach fiktionalem Muster wird letztendlich die Aufmerksamkeit überschwemmt, weil immer weiter Bilder produziert werden müssen, die nie ausreichen sozusagen und nie das richtig zeigen, was sie wollen. Und dabei kommt es immer wieder, und das ist sozusagen, das ist in bestimmter Weise lustig, aber es ist auch in gewisser Weise Teil dieser faschisierenden Eskalationspolitik, der eskalierenden Bilderwelten. Es kommt zu sozusagen völlig überzeichneten Signifikanten von Männlichkeit zum Beispiel. Auf der einen Seite sehen Sie das bekannte Meme Hard Times Create Strong Men, und daraus kommt so eine Oswald Spenglersche eine zyklische Untergangstheorie. Also wenn es uns gut geht, dann werden die Männer weich und so weiter. Wird von Elon Musk gepostet. Und daraus kommt so eine Art, dass man so ein überzeitlicher Gott ist und quasi in einer Überzeit, nicht in der Realität stattfindet, sondern in einer überzeitlichen, zyklenhaften Realität, wo man dann eben Hard Man sein muss. Und auf der anderen Seite gibt es dann diese Andrew Tate, der natürlich sozusagen, den man mit sexistischen, transfeindlichen und so weiter Politiken zusammenbringen kann, der aber gleichzeitig einen sehr bestimmten Bildsog ausübt, weil die Männlichkeit nie genug ist. Also sie muss gleichzeitig Kaffee trinken und rauchen und 17 Uhren haben, unheimlich reich sein und noch in diesem Ding sitzen und dabei Sport machen. Das sind sozusagen eskalierende Männlichkeitswelten, die sich damit kommunizieren und bei denen es sozusagen nie genug ist. Und Sie kennen die Internetlogik sozusagen, das eine Video muss immer krasser sein als das nächste. Und daraus entstehen sozusagen eskalierende Bildwelten, die wesentlich fiktional sind, die aber real sein wollen. Genauso fiktional oder phantasmatisch und eskalativ kommt es auch bei den Bedrohungsnarrativen. Ich habe viele in meinem Buch Rechte Gefühle drin gehabt. Ich habe jetzt nur mal ein Beispiel mitgebracht. Diese Bedrohungsnarrative, auf denen die Rechten und mittlerweile, glaube ich, eine Mehrheit surft, sind immer einen Schritt weit fiktional. Aber in der Bildmaschine Internet kann die Unterdrückung letztendlich überall gefunden werden und überall übersteigert werden. Zum Beispiel diese Memes hier artikulieren so eine Art kulturelle Besatzung durch das, was Wokeness genannt wird, auch so ein Erfolgsbegriff, der sich aus einem Witz 2020 mehr oder weniger zu einer offiziellen politischen Linie der CDU zum Beispiel entwickelt hat oder auch der Trump-Regierung. Diese Bilder hier wollen so eine Art Wokeness-Mind-Control, also eine Art Kulturindustrie im adornitischen Sinne, einen Verblendungszusammenhang thematisieren, der dann überall auch gefunden werden kann und der sozusagen überall phantasmatische Folgen hat und denen man phantasmatisch begegnen muss. Hier ist ein Meme von Alt-Right Memes, das ist tatsächlich schon 6 Jahre alt, was eigentlich argumentieren will, da wo das Buch so war und der Film war so und das Videogame war so, die Netflix-Adaption ist dann eine Diversity-Hölle sozusagen und dafür stehen diese bunten Männchen. Was natürlich im Umkehrschluss dann für die Leute, die diese Memes verbreiten, bedeutet, aha, vorher ging es also um weiße Männer und diese neutralen Männchen heißen eigentlich weiße Männer, die das jetzt nicht mehr sein dürfen. Darauf wird dann gekontert, zum Beispiel mit solchen KI-Fantasien vom Black Trump, der sozusagen in der politisch korrekten Version auf Netflix dann durch einen African-American gespielt werden würde. Das sind überzeichnete Ideen einer kulturellen Besatzung, eines Mainstreams, der einen gängeln will mit Wokeness, mit Diversity und so weiter. Und auf denen man dann mit noch phantasmatischeren Bildern antwortet, wie Black Trump zum Beispiel. Es gibt auch Black Putin und viele andere Sachen. Elon Musk, habe ich jetzt nur mal das albernste Beispiel mitgebracht, weil er den ganzen Tag sozusagen von der kulturellen richtig Besatzung der Gehirne durch den Woke Mind Virus erzählt und er findet jetzt hier den Beweis für eine woke Gedanken- oder Kulturkontrolle, also eine große Verschwörungstheorie darin, dass Pistolen-Emojis irgendwann abgesetzt wurden und durch Wasserpistolen ersetzt wurde. Und daraufhin hat er dann auf X wieder Pistolen-Emojis reinprogrammieren lassen, weil it's the woke mind virus. Das ist zum Beispiel in meinem Buch und in den anderen Vorträgen habe ich normalerweise immer Hunderte davon, wie tatsächlich in einer digitalen Umgebung, in einer Medienumgebung rechte Erzählungen eigentlich eine Feinsensorik entwickeln, wo überall Unterdrückung, wo überall Gängelung, wo überall ein Woke-Mind-Virus oder jüdische Verschwörung oder sonst was vorgestellt werden können. Das heißt, man kriegt eigentlich eine Art Seeschule, die letztendlich eine paranoide Qualität hat, weil sie immer dasselbe Bedrohungsszenario überall finden muss, sogar in den Emojis, und deswegen dann dazu neigt, sozusagen übersteigerte, eskalative Weltideen zu entwickeln und eskalierende Gegenmaßnahmen. Also eine Kulturindustrie okkupiere also die Träume und die Newsfeeds und und dränge alle möglichen Menschen an den Rand. Diese Leute, die diese Memes posten und mittlerweile auch viele andere Leute, antworten darauf mit Albträumen, zum Beispiel hier mit Blackfacing oder auch mit Witzen. Und man kann es eben meistens nicht genau sagen, was beides, welches ist. Diese Beschleunigung gibt es aus meiner Sicht nicht erst seit KI. Wenn Diversity die Gehirne besetzen soll, dann machen die Leute eben 100 Gegenbilder dagegen. Und das war so ein bisschen die Arbeit, die ich in meinem letzten Buch gemacht habe. Es gibt immer 1000 Gegenbilder gegen 1000 Feindszenarien, die aufgerufen werden. Und sie überdrehen hier in diesem Fall die Diversity-Formel, weil es für sie, für die Leute, die diese Memes machen, eine Formel der Gehirnwäsche ist, der zu vielen Forderungen, der zu vielen Ansprüche von Minderheiten, die alle in diesen Netflix-Stick sichtbar sind und so weiter. Das heißt, es ist auch eine eskalierende Logik. Es kommt noch zu einem weiteren Effekt und das ist der, an dem ich gerade am meisten rumdenke eigentlich, weil das kommt so ein bisschen aus dem Erleben, dass diese Imageboards, die ich vor 10 Jahren mittlerweile besucht habe, das ist Friendworld von 2016, glaube ich, 2017, dass sie halt mittlerweile als sozusagen Regierung, als große Medienunternehmen und so weiter wiederkommen, dieselben Bilder und dieselben Ideen. Und der Effekt, um den es mir dabei geht, ist einen, den ich vorläufig Skalierung nenne, also ein im Internet geläufiger Begriff, sozusagen eine Softwarelösung wird zuerst entwickelt an 3 Usern und dann wird es skaliert auf 3000, 3 Millionen und so weiter. Diese Skalierung gibt es auch für Internetkommunikation und für die Online-Memes und für die Online-Muster, in denen Politik oder politische Kommunikation gemacht wird und für die Formation, die dabei kommt. Skalierung ist ein Versuch, sich selbst oder halt die Botschaft, die man hat, in eine höhere Ordnung zu bringen. Da ist nochmal die Highest Hegemony. Man wird zum Beispiel, und das ist der Spruch, den viele Rechte oder den Elon Musk selber auf X verbreitet, man wird nicht nur rechtsextremer Nutzer, sondern man wird das Medium selber. Also das ist der Wahlspruch von X.com, you are the media und the German Journalism und Regierungen und so weiter sind tot. You are the media. Und die Leute sozusagen, die ich 2016 untersucht habe, sind jetzt die Hauptnutzer auf X und kriegen den ganzen Tag gesagt, you are the media und sie sind es auch in gewisser Weise. Ein Beispiel für diese Skalierung und die Energiesteigerung, die dabei passiert, ist das hier. Um 2016, 17 werden im unmoderierten Kleinstforum Friendworld auf Reddit solche Umarbeitungen, wie Sie hier im Bild sehen, gemacht. Ein Frosch, also the frog, in einer bestimmten Variation wird in Bilder zum Beispiel von Auschwitz montiert. Und aus den Öfen und der Figur entsteht dann das Meme, und das war ein bisschen der Witz an Friendworld, dass man sozusagen Holocaust-leugnende Witze organisiert hat auf verschiedene Art und Weisen. Und aus dieser Montage von Frosch und Auschwitz entsteht das Meme von 6 Millionen Pizzas. Das geht sozusagen zurück auf eine alte Holocaust-leugnenden Topos, unter anderem von Fred Leuchter, dem bekannten amerikanischen Holocaust-Leugner, dass es nicht möglich war, technisch 6 Millionen Menschen in Öfen zu verbrennen. Sozusagen, das überlastet eigentlich die Öfen. Und das war eine klassische Holocaust-Leugnungsfolie, die ich jetzt hier humoristisch sozusagen variiert werden soll in einem kleinen rechtsextremen Forum. Und die mittlerweile, und das ist die Skalierung, die ich meine, diese Form angenommen hat.
Good morning, America. As the great noticing dawns upon us, we want to know, can you really bake 6 million pizzas in 5 years?
I doubt it. Erica, take it away.
Chloe and Michael, good morning. To put that into perspective, that's over 3,000 pizzas a day, every single day. The question isn't just can they do it, but how?
We can't do it. It's impossible. How dare you even ask me to make 6 million pizzas? We don't even have a chimney.
Well, they really got their work cut out for them.
If I were them, I would just lie and say they did it.
Right. Let's go live to the manager.
Possible. There's only 505,000 pizzas in this whole country. You expect us to bake 6 million? No way.
We're live in the kitchen watching this crew frantically load pizzas into the ovens. This isn't possible.
They won't hit 6 million.
And even... Also das geht noch 5 Minuten weiter ungefähr, und Sie können sich ungefähr vorstellen, was da passiert. Es ist niemals offene Holocaust-Leugnung. Es ist niemals offener Rassismus oder Antisemitismus, sondern es ist sozusagen eine Variation von einem rechten Meme, von einem Holocaust-leugnenden Meme, was vorher sozusagen als Bildmontage zirkulierte oder vielleicht als Online-Text in einem Reddit oder so, und was jetzt mittlerweile per KI auf Twitter als Nachrichtensendung gezeigt wird. Am Ende gibt es so einen ganz kleinen Hinweis, dass das Ganze ironisch gemeint ist. Aber sozusagen, es funktioniert und es hat den Anspruch, eine Nachrichtensendung zu sein. Der Kanal heißt Jake GTV und hat 100.000 Follower und postet sozusagen den ganzen Tag. Es sind irgendwie 8 bis 10 Videos die Woche nur Holocaust-verleugnende Sachen und antisemitische Sachen. Das ist teilweise Normalkommunikation auf Twitter, sehr beliebt, weil es irgendwo zwischen Witz, Provokation, Werbung und eben Holocaust-Leugnung funktioniert. Das ist eine Art von Skalierung, die ich meine und die mir im Moment sehr viel begegnet, nämlich dass Leute, die in einem 100-Leute-Forum vor 10 Jahren gepostet haben, jetzt mit diesen digitalen Maschinen arbeiten und dadurch solche Kanäle erwirtschaftet haben, aber auch zum Beispiel alternative Nachrichtenplattformen, wo die Grenze zwischen Holocaust-Leugnung, KI und rechtsextremen Text noch sehr viel weiter verwischt ist, als es jetzt hier bei dem Ding ist. Und das ist so ein bisschen der Anspruch, den dieser Kanal zum Beispiel formuliert, den aber mittlerweile auch, glaube ich, die Mehrzahl der Nutzer auf x.com und vielen anderen Plattformen formulieren. Es ist der Anspruch, quasi nicht nur eine extreme Ausrichtung zu sein oder eine Randgruppe, die quasi an den Mainstream zurückkommuniziert oder so, sondern selbst den Mainstream auf den Plattformen herzustellen, das heißt die Nachrichtensendungen anzubieten, die wesentlichen Nachrichten und Memes anzubieten und damit sozusagen eine ganze alternative Medienlandschaft, die völlig fiktional und abgehoben von Realitäten operiert. Und die in den letzten 15 Jahren aus meiner Sicht, Sie kennen wahrscheinlich die großen alternativen Nachrichtenportale, auf X haben Sie nochmal mit Verschwörungskanälen und vielen anderen Sachen ein komplettes Media-Environment, in dem Sie alle Informationen kriegen und alles irgendwie falsch oder gefälscht oder auch halbrichtig. Und sozusagen, das ist eigentlich der Anspruch, mit dem früher haben sozusagen rechte Kanäle gegen den Mainstream kommuniziert und provoziert mit den Methoden, die ich Ihnen gezeigt habe. Heute sind diese Provokationen und diese Fiktionen, die dabei auftreten, der Mainstream der digitalen Kommunikation generell und haben wahnsinnig viele Mischformen gebildet zwischen Meme-Provokation und tatsächlicher Talkshow. Tucker Carlson ist zum Beispiel eine der größten Versionen davon. Und das ist sozusagen die Normaleinstellung von digitalen Medien und besonders x.com. Man macht eigentlich politische Maßnahmen oder auch Investmentmaßnahmen oder die ganze Stellung zur Gesellschaft mit Memes hier aus Starship Troopers deutlich und ist eigentlich immer im Kampf gegen einen vermeintlichen Mainstream, den es in dieser Form aus meiner Sicht gar nicht mehr gibt. Was in dieser ganzen Geschichte passiert, ist eigentlich nicht sehr gut mit Rechtsruck oder mit Kulturkampf oder mit autoritären Kipppunkten beschrieben. Weil das, was ich jetzt hier gezeigt habe, spekulativerweise, ist ein Überdrehen eines digitalen Bildraums und einer digitalen Bildmaschine, in die sich ganz verschiedene Nutzer einklinken können, vom Hartrechten bis sozusagen zum Normalmensch, der das Trump-Video lustig findet oder auch schrecklich findet. Es ist also das Überdrehen einer Bildmaschine, die von einem ganz grundlegenden Mythos des Internets selber gefüttert ist, nämlich gegen Medium zu sein und gegen eine Okkupation durch die Mainstream-Medien zu kämpfen oder eben die Alternative dazu zu zeigen. Es ist aus meiner Sicht sehr wichtig, diese kurze Geschichte zu Memes und zu den digitalen Meme-Wars mitzuführen, um zu verstehen, wo die bestimmte Energie und das Angedrehte der Faschisierung und wie sie gerade passiert, herkommt. Die Energie und das Angedrehte kommen aus der wuchernden Bildkreuzung und aus der Montage, also ganz grundlegenden digitalen Verfahrensweisen. Sie kommen mit anderen Worten aus digitalen Techniken wie Memes zum Beispiel, Informationskreuzungen, Informationskorrelationen. Es ist aus meiner Sicht etwas sehr anderes, als wenn man vom reaktionären Kulturkampf spricht oder vom aggressiven, radikalisierten Konservatismus, sondern ganz wesentlich an dieser Faschisierung aus meiner Sicht, Medien- und Kulturwissenschaft, ist eine Medientechnik von reaktionären Montagen, also halt von Memesprachen zum Beispiel, die eine breite Faschisierung nicht nur produzieren, sondern auch anschlussfähig machen, in der Aufmerksamkeitsökonomie gewinnen lassen. Ich glaube, diese energetische Form, diese Ästhetisierung des Politischen, wie Walter Benjamin das einmal genannt hat, ist zum ganz allgemeinen Modus der Kommunikation und auch der Politik selber geworden. Die Leute, die 2013 rechte Memes auf Kleinstforen gepostet haben, besetzen nun realiter Posten in der Politik und sie machen dasselbe wie vorher. Also es gab ja tatsächlich einen Generationswechsel im politischen Apparat, besonders unter Trump. Sie machen dasselbe wie vorher, sie montieren und sie skalieren und sie setzen reaktionäre Fantasiebilder von sich selbst und von der oppressiven und irgendwie okkupierten Welt überall rein. Und sie fühlen sich gleichzeitig überall verdrängt und bebildern das mit phantasmatischen Bildern. Und dazu jetzt nur noch eine Serie von kurzen Beispielen, die alle aus einem der ersten, sag ich mal, reaktionären Memes oder Normal-Memes 2003 passierten, und zwar das sogenannte This is Sparta-Meme. Ich weiß nicht, wer sich überhaupt noch daran erinnert. This is Sparta, also der Film 300 über 300 Spartaner, war 2003 ein Kassenerfolg und gleichzeitig so eine Art Master-Metapher für den War on Terror, der damals geführt wurde. Also 300 Spartaner kämpfen gegen dekadente Perser. Das war ungefähr so das amerikanische Weltbild zur Zeit. Und es gibt in dem Film die Szene, wo eine Figur zu hier König Leonidas, der König der Spartaner, kommt und irgendeine schlechte Botschaft überbringt. Und König Leonidas sagt dann, es geht hier nicht, this is Sparta. Und das war eines der ersten erfolgreichen Memes, die ich gesehen habe, 2003, wo ich mich dran erinnern kann. Und sozusagen, das ist eine Grundfunktion gehört zum Grundkanon von Online-Memes. Das ist sozusagen klassische Internetgeschichte, die man daran schreiben kann und die dann verschiedene Formen gefunden hat. Es gab so Fußball-Weltmeisterschaft mit Zinedine Zidane, gab es ein This is Sparta-Meme. Es gab hier diesen Doge, der jetzt mittlerweile die Doge-Behörde ziert. Oder es gab dann auch die verschiedenen Pippa the Frog-Umarbeitungen. Das ist sozusagen eine Idee von politischer Symbolik. Man verteidigt das eigene Land, man sagt This is Sparta und schmeißt den anderen raus. Das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, in verschiedenen Formen reale Politik geworden. Also eine Meme-Formel, die aus einem fiktionalen Film kommt, der von einem Comic inspiriert ist, wird mittlerweile zu einer politischen Formel. Und sozusagen, Sie können es auf der einen Seite an der Körperlichkeit nachvollziehen. Auf der einen Seite ist der 300-Film und diese klassische spartanische, martialische Männlichkeit. Jo, bin gleich fertig. In der Mitte sehen Sie Pete Hegseth, bevor er Verteidigungs- bzw. Kriegsminister wurde, der dieselbe Männlichkeit versucht, sozusagen als öffentliche Americanist zu verkaufen. Und das ganz rechte Bild ist von vor 2 Monaten, wo Pete Hegseth alle US-Generäle und alle höheren Befehlshaber der US-Armee zusammengerufen hat, um ihnen einen Vortrag über Männlichkeit und Warrior Spirit zu halten. Sozusagen also die Idee, was das amerikanische Militär sein soll, kommt direkt von This is Sparta und vom Film 300. Das ist eine Art von Meme-Politik eigentlich, eine Memifizierung der Politik oder eine Realwerdung von Memes, Umsetzung von Memes in politische Direktiven. Man kann es auch direkt andersrum machen, weil diese Verkörperung oder diese Realisierung von Memes und von Spartaner-Legenden, also von überzeichneten Idealisierungen von martialischer Männlichkeit, sind schon älter. Zum Beispiel hier bei dem Influencer Markus Follin. The Golden Lion war ein sehr erfolgreicher YouTuber ab 2013 mit rechtsextremen Inhalten, ist dann rechtsextremer Politiker in Schweden geworden und relativ wichtig für die europäische Vernetzung. Der verkörpert dieses Spartaner-Ding schon immer durch Bodybuilding und so weiter. Sozusagen, das ist die andere Folie, die im Moment in US-Politiken und andere Kriegspolitiken mit einfließt. Oder man kann es auch sehen, sozusagen noch eine andere Formel, die ich eigentlich ganz amüsant finde, von 300, also 300 gegen unzählige persische Feinde, kommt man zu diesen komischen Debattensimulationen, die im Moment sehr populär sind. Hier sehen wir Charlie Kirk gegen 400 Cambridge-Studenten. Sozusagen, was irgendwie dasselbe Szenario ist, was auch ein bisschen pornografisch ist. Also Sie kennen diese surrounded Sachen, wo eine Person Sex mit vielen Dutzend oder hundert Personen hat. Das Ganze wird jetzt sozusagen als Debattensimulation auf YouTube gemacht. Und Charlie Kirk war, glaube ich, einer der größten Unternehmer in dieser Art pornografischen Diskurs Gangbang um eben wieder übersteigert fiktional reaktionäre Politik als ein Massenphänomen, als ein Massenspektakel aufzusetzen. Und wie wir alle wahrscheinlich in Erinnerung haben von vor ein paar Monaten, es konnte fast keine kritische Öffentlichkeit unterscheiden, wer oder was Charlie Kirk ist und was sein Tod bedeuten könnte. So dass sozusagen, zumindest in Deutschland war es so, dass in allen Medien Traueranzeigen und irgendwelche Reden gehalten wurden, weil Charlie Kirk ermordet wurde. Und sozusagen, es kommt aus einer bestimmten Idee von Politiksimulation im Netz, die eine sehr eigene Geschichte hat, die unter anderem mit Sparta zu tun hat, kommt es mittlerweile zu großen medialen Beben rund um die Welt, weil irgendjemand erschossen wurde. Gut, letzter Punkt. Es gibt das wunderschöne Buch, was ich nur empfehlen kann, von Ernst Bloch, Erbschaft dieser Zeit. Das hat er 1935 geschrieben. Und es ist sozusagen eine Live-Beobachtung der Faschisierung in Deutschland ab den 20er Jahren. Das ist ein ganz wegweisendes Buch, nicht weil es konzeptuell so reich ist, obwohl es auch sehr gute Konzepte hat, aber weil es eine ganz dichte Beschreibung von energetischen Prozessen gibt. Es gibt eine sehr dichte Beschreibung, wo sozusagen Faschismus kein Kipppunkt ist, auf den eine Gesellschaft hinsteuert, sondern Faschisierung ist eine Bedingung, ist ein Zustand, ist eine Eskalation in der Gesellschaft, wo Faschisierung überall sichtbar ist. Und das ist die Arbeit, die Bloch in diesem Buch macht, es überall zu beschreiben. Und er hat dafür so ein kurzes Phasenmodell entwickelt, das ist eigentlich nur ein Nebengedanke. Und zwar sagt er, auf die Phase der Zerstreuung, damit meint er die 20er Jahre, folgt die Phase der Berauschung. Und das ist sozusagen das Hinsteuern auf die NSDAP, noch bevor die Machtergreifung stattfindet. Ich glaube, dass wir im Moment sozusagen aus einer Phase der Zerstreuung kommen. Das sind 15 Jahre Kulturkämpfe, die mit solchen Sachen gemacht wurden, über nur zwei Geschlechter und was sie alles wahrscheinlich sonst noch kennen. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, in einer Phase der Berauschung, wo alle diese Kulturkämpfe nicht nur gewonnen wurden, sondern jetzt noch übersteigert weitergeführt werden. Diese Fragen, ist Donald Trump oder irgendwer anders eine Gefahr für die Demokratie, sind aus meiner Sicht veraltete Fragen. Das braucht niemand mehr zu fragen, und es ist eine bestimmte Art der Ablenkung von diesen energetischen Prozessen, die ich versucht habe hier zu beschreiben. Das also bitte weg. Und letztendlich werden sozusagen aus diesen eskalativen Maschinen werden immer weiter Monstren und noch absurdere oder für uns absurd wirkende Figurationen kommen. Es werden neue Riesen kommen. Das Einzige, was hilft, ist aus meiner Sicht, oder nicht das Einzige, aber eine Sache, die helfen könnte, ist diesen Hang zum Fiktionalen tatsächlich anzunehmen und zu sagen, irgendwie, es lohnt nicht, Sachen, Fakten zu checken und auf den Boden der Tatsachen zu bringen, sondern wie es dieser schöne Aufnäher sagt, we add more genders every time you complain. Und damit Dankeschön.
Ja, vielen herzlichen Dank, Simon Strick, für diesen dichten und analytisch tollen Vortrag, der uns die Facetten dessen nahegebracht hat, was gerade passiert. Und ich denke, das, was Sie jetzt gerade gezeigt haben, Unter anderem versucht das der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom zurzeit und ich bin mal gespannt, ob er Erfolg haben wird. Ja, und jetzt hören wir den Kommentar von Mareike Gebhardt.
Guten Abend, wie geht's Ihnen? Mir geht's nicht so gut. Danke, Simon, für den Vortrag, für diese ganze Scheiße, mit der du dich beschäftigst. Und ich bin sehr beeindruckt davon, wie du uns das hier vorgestellt hast. Und ich habe mich aber auch gefreut, dass du am Ende auch noch einen Vorschlag gemacht hast, was man dem sozusagen entgegensetzen kann, mit dem du dich beschäftigst. Und ich habe einen Kommentar geschrieben, den lese ich jetzt vor. Und bin doch auch überrascht, dass er ganz gut anschlussfähig ist an das, was du gesagt hast, Simon. Und hoffe, Sie sehen so die Verbindungslinien, die sich ergeben zwischen Simons Vortrag und diesem Kommentar. In seinem Essay How to Spot a Fascist von 1995 stellt Umberto Eco 14 Elemente vor, die für ihn Merkmale eines faschistischen Regimes darstellen. Ich kann heute nicht alle 14 Elemente darstellen, die Eco dem sogenannten Urfaschismus zuspricht. Aber ich möchte doch ein paar nennen. Unter ihnen befinden sich erstens eine ideologische Armut. Der Urfaschismus, so Eco, kennzeichnet sich durch eine inhaltliche Leere bzw. das Fehlen einer voll ausgebildeten Philosophie aus. Das macht ihn einerseits anschlussfähig an verschiedene Ideologien und andererseits sehr flexibel. Und ich glaube, das hast du auch gut gezeigt. Urfaschismus setzt vor allem auf Rhetorik, sagt Eco, und nutzt zweitens in Anlehnung an George Orwells Roman 1984 Newspeak zur Kommunikation, also eine vereinfachte Syntax und eine basale Grammatik. Und Bilder. Urfaschismus kultiviert darüber hinaus drittens, was Eco Machismo nennt, also eine bestimmte maskulinistische Kultur, die auf traditionelle Vorstellungen binärer Geschlechterrollen basiert. Und als ich Musk im römischen Gladiator-Dress gesehen habe, musste ich daran denken. Außerdem bedient sich der Urfaschismus viertens Narrativen eines ständigen Kampfes. Und das haben wir auch gesehen. Eines Kampfes der Anhängerinnen des Urfaschismus gegen seine sogenannten Feinde. Dabei ist diese Konstruktion des Feindes für Eco ambivalent. Denn dieser Feind muss einerseits als übermächtig und überlegen dargestellt werden, damit die Bedrohung durch diesen Feind immer aufrechterhalten werden kann und Angst, Furcht und auch Hass schürt. Und ich denke an all die Bilder, die du gezeigt hast, die gegen Wokeness auch agieren, die genau das tun. Also die übermächtige, queere, liberale Elite, die sozusagen das, was gut ist und proper und traditionell immer schon gefährdet. Andererseits muss dieser Feind eben aber auch schwach sein, besiegt werden können. Und das passiert oftmals durch Feminisierungen, die immer auch in bestimmte Tropen des Antisemitismus eingebunden sind, sozusagen das Jüdische und das Feminine in so einer Doppelung. Damit eben klar ist, dass die AnhängerInnen des Urfaschismus eben diesen Feind besiegen können. Der Urfaschismus lässt seine AnhängerInnen wissen, dass sie aber auch stets am Rande der Auslöschung stehen, um eben bestimmte affektive Ökonomien so zu gestalten, dass dieses ambivalente Feindbild eben stets Motor und Instrument der Mobilisierung der AnhängerInnen des Urfaschismus bleibt. In seiner Analyse beschreibt Eco eben ein Phänomen, das er Urfaschismus nennt. Und ich möchte ein wenig über Präfixe sprechen, weil ich glaube, dass die analytisch interessant sind, wenn wir uns eben dieses Präfix Ur anschauen. Also laut Duden drückt das Präfix Ur in Bildungen mit Substantiven etwas aus, das weit zurückliegt oder am Anfang liegt oder als erstes auftrat. Für Eco gibt es also eine Art Ursprungspunkt des Faschismus, den Eco im Mussolini-Regime in Italien ausmacht. Das heißt aber auch, dass die Elemente des Urfaschismus nicht ausschließlich in der Vergangenheit liegen, sondern in veränderter Gestalt in gegenwärtige und zukünftigen Regierungsweisen eindringen oder zurückkehren können. Wie Spuren im Sand, um eine Metapher Jacques Derridas zu nutzen, mögen die Spuren des Faschismus nicht mehr sichtbar sein, sobald sie von Wellen erfasst wurden. Das heißt aber nicht, dass sie weg sind. Und das erleben wir sozusagen auch in den Bildwelten. Ecos Analyse ist so aktuell wie je. Und als ich vor kurzem den Essay noch einmal las, erschien er mir auf eine gespenstische Art und Weise fast schon prophetisch. Dieses Gespenstische treibt Eco auch um. Der am Ende seines Aufsatzes den berühmten ersten Satz aus dem Kommunistischen Manifest reiteriert. Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Faschismus. Wir leben in gespenstischen Zeiten. In Zeiten, die Jacques Derrida Shakespeare zitierend als out of joint beschreibt. Etwas ist aus den Fugen geraten, wurde deplatziert oder an den falschen Platz verwiesen. Doch was wurde wohin verschoben? Was ist aus den Fugen geraten? Und ich möchte Folgendes vorschlagen. In den liberalen Demokratien des globalen Nordens ist das Prinzip des Minderheitenschutzes deplatziert worden, an den Rand gedrängt durch autoritäre Bewegungen, deren Wellen den Minderheitenschutz vom Herzen der Demokratie hin zu ihren Rändern tragen, wo Minderheitenschutz aus dem Sicht gerät. Und damit ist liberale Demokratie out of joint. Wenn der Schutz von vergeschlechtlichten, sexuellen, ethnischen oder auch sozialen Minderheiten aus dem Blick gerät, im Angesicht des rechten Schwadronierens von Heimat, Vaterland und Tradition an den Rand gedrängt wird, dann ist die liberale Demokratie out of joint. Derrida fährt in seiner Hauntologie des Demokratischen fort, dass also in dem Moment, in dem die Welt aus den Fugen gerät, die Geister der Vergangenheit die Gegenwart heimsuchen. Ein Gespenst geht um in Europa, ein Gespenst geht um in den Bilderwelten des World Wide Web. So könnten wir schlussfolgern, dass der Geist des Urfaschismus die gegenwärtigen Demokratien des globalen Nordens heimsucht. Italien unter Meloni oder eben die USA unter Trump sind nur zwei Beispiele, in denen diese faschistischen Elemente oder die Faschisierung die Demokratie heimsuchen. Dabei taucht dieses Gespenst nicht einfach so auf, nicht einfach aus dem Nichts, und das hat Simon Strick auch sehr gut verdeutlicht. Die Vergangenheit prägt die Gegenwart. Die vergangenen Bilder von 2006 sozusagen tauchen wieder auf in anderen Foren. Daher möchte ich vorschlagen, dass wir eben weniger von einem Neofaschismus sprechen, was man immer mal wieder liest, sondern von einem Postfaschismus. Ich habe gesagt, ich möchte ein bisschen über Präfixe sprechen. Denn in den verschiedenen liberalen oder auch republikanischen Demokratien des globalen Nordens beobachten wir eben etwas, was ich als postfaschistisch beschreiben möchte. Denn während Neofaschismus suggeriert, dass etwas Neues zu einem vielleicht alten Faschismus dazukommt, bin ich mir unsicher, ob die heutigen Phänomene des autoritären Regierens oder eben der Faschisierung sich als neu erweisen. Vielmehr möchte ich vorschlagen, die gespenstische Beziehung zwischen Urfaschismus und den autoritär-faschistischen Regierungstechnologien der Gegenwart, der Faschisierung, mit dem Präfix Post zu erfassen. Was meine ich damit? Wendy Brown hat in ihrem Buch World States Waning Sovereignty von 2010 sehr klar erfasst, was dieses Präfix Post zu leisten vermag. Brown schreibt: Post signifies a formation that is temporally after, but not over that to which it is affixed. Das Präfix post markiert, und ich zitiere nochmal, eine very particular condition of afterness, in which what is past is not left behind, but relentlessly conditions even dominates a present that nevertheless also breaks in some way with the past. Zuletzt, we use the term post only for a present whose past continues to capture and structure it. Faschismus kehrt also in einer veränderten Gestalt zurück, aber seine Ursprünge und historischen Ausprägungen gestalten auch gegenwärtige Faschisierungsbewegungen. Wenn wir zuletzt in die Geschichte der sogenannten modernen Demokratie des globalen Nordens blicken, dann sind Faschismus und Autoritarismus nicht die Gegensätze der Demokratie, sondern ihre Schattenseiten, die andere Seite der Medaille. Schon Tocqueville konstatierte für das, was er die Demokratie in Amerika nannte, dass sie in die Tyrannei der Mehrheit umschlagen kann. Und damit wird Minderheitenschutz zu einem zentralen Kennzeichen der Demokratie. Minderheitenschutz ist auch deshalb so bedeutsam, da die Demokratie eben immer schon begleitet wurde von Ausschlüssen und Unterdrückungsregimen, die gegen Personen und Gruppen gerichtet wurden, die als anders gebrandmarkt wurden. Und daran, wie Demokratie mit diesen anderen umgehen, zeigt sich eben, inwiefern faschistische Elemente ins Demokratische einwandern. In dem Moment, in dem diese anderen zu Feinden stilisiert werden, die das eigene vermeintlich fundamental bedrohen, neigt sich die Demokratie zum Faschistischen hin und löst sich selbst auf. In diesem Moment erstarken die Gespenster, die Geister der Vergangenheit. Und in so einem Moment leben wir gerade. Und ich möchte diesen Kommentar damit enden, dass wir nicht nur mehr Gender erfinden oder auch darstellen, performen, jedes Mal, wenn irgendeine rechte Person schwadronierend sich beschwert, sondern ich möchte Sie und euch alle auch dazu aufrufen, dass wir gemeinsam auf Geisterjagd gehen. Vielen Dank.
Innsbrucker Gender Lectures sind eine Veranstaltungsreihe des CGI, Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung, an der Universität Innsbruck. Die Lectures ermöglichen es, sich über theoretische Grundlagen der Geschlechterforschung auszutauschen, sowie brisante Themen in den Blick zu nehmen und diese unter geschlechterkritischer Perspektive zu diskutieren. Die ausgestrahlten Vorträge können in der Radiothek der Freien Radios Österreich nachgehört werden. Unter freie-radios.online.